Ein ganz herzliches Willkommen auch von meiner Seite. Ich freue mich, dass ihr hier seid. Wir sind ja immer noch, beziehungsweise wieder, bei dem Mann, der eine große Mauer bauen wollte. Nicht Donald Trump, sondern Nehemia. Ich beginne mit einer klitzekleinen Repetition. Israel war als Folge von seinem Weggang von Gott ins Exil geschickt worden. Was damals im Jahre 587 vor Christus in Jerusalem geschah, das finden wir im zweiten Buch Könige, Kapitel 25, beschrieben. Nebukadnezar ließ den Tempel des Herrn zerstören, den Königspalast und die Häuser ringsum niederbrechen, schlug die Mauer zusammen und die Stadt ging in Flammen auf. Die meisten Bewohner Jerusalems wurden ins Exil geführt, die überlebt hatten. Logisch. Als Folge davon war Israel jahrzehntelang in Gefangenschaft in Babylon. In drei Etappen kehrten dann die Juden allmählich nach Israel zurück. In der dritten Etappe kommt dann Nehemia in Erscheinung, der ja eben diese Mauer dann wieder aufbaute. Wir haben das letzte Mal vor unserem Urlaub zusammen angeschaut, wie das mit dem Mauerbau alles begann. Nehemia, ein deportierter Jude, der im Hof vom König Artaxerxes als Mundschenk diente, hatte plötzlich diese Last. Er hat sich informiert, wie es den Juden ging, und er hat gehört, das ist da Schutt und Asche und seine Brüder sind in Misere. Und dann kam diese tiefe Last über ihn. Er hat tagelang gebetet, gefastet und getrauert. Und nun, 4 Monate später, schreitet er zu Taten. Eigentlich schritt sein Chef, sein König, zu Taten, aber dazu später mehr. Ich denke, in diesen 4 Monaten hat Nehemia immer noch intensiv gebetet. Und das ist auch unser Thema heute. Nehemia, ein Mann des Gebetes. Aber zuerst möchte ich eine kleine Illustration anbringen. Sie ist nicht auf meinem Mist gewachsen. Und vielleicht kennen auch einige sie schon. Ich habe sie nur ein bisschen für meine Zwecke abgeändert. Das ist also nicht eine Schale für einen Goldfisch, sondern diese Schale symbolisiert unser Leben. Und da tun wir jetzt mal die wichtigen Dinge rein. Das ist unsere Beziehung mit Gott, das Gebet, nahe bei ihm sein. Dann alles, was wirklich wichtig ist, kommt zuerst rein. Dann scheint die Schale schon ziemlich voll. Dann kommen die Kleinigkeiten, unsere Arbeit, was es sonst noch alles so im Leben braucht. Und dann geht es noch weiter mit Kleinigkeiten, all die ganzen Klitzekleinigkeiten. Direktimport aus den Ferien, Sand von der Toskana. Der Sand symbolisiert eben das Kleine. Wenn wir zuerst die Schale mit dem Kleinen füllen, dann haben die Bälle keinen Platz mehr. Die richtig wichtigen Dinge im Leben. Oh, das reicht jetzt her, ich habe verstanden. Und ganz zum Schluss hat es immer noch Platz. Und für unser Beispiel symbolisiert jetzt das nochmals das Gebet. Dass die 1000 kleine Gebete, die wir jeden Tag einfach so durch den Tag in den Himmel schicken. Im Original ist das nicht Wasser, sondern Bier und soll verdeutlichen, dass es für ein Bier immer noch Platz hat. Aber wir sprechen ja heute nicht über die kleinen Dinge, die unser Leben auch noch interessant macht, sondern über das Wichtige, das Zentrale, das Gebet. Eben die Bälle sind das Gebet und das Wasser, das dann die kleinen Gebete, die auch immer wieder so durch den Tag in den Himmel kommen. Gebet ist auch eines der großen Geheimnisse des Erfolgs von Nehemia. Nehemia hat die Mauer in 52 Tagen gebaut. Eigentlich war Nehemia nicht so die richtige Wahl. Er war Mundschenk des Königs. Er kannte sich aus mit erlesenen Weinen, mit guten Speisen. Aber er war nicht ein Mauerarchitekt. Gott hat aber schon immer sehr interessante und eigene Auswahlkriterien bewiesen. Noah, ein Bauer, hat ein Schiff gebaut. Für ein Überlebensschiff, ein Ozeandampfer für Mensch und Tier. Abraham, ein Greis mit einer unfruchtbaren Frau verheiratet, wurde Vater von vielen. Mose, ein fremdplatziertes Kind, wurde der Anführer einer Nation. Petrus, ein Verleugner, wurde das Fundament und der Bauer der Kirche. Neben Nehemia, der Mundschenk, hat eine Mauer gebaut. Eigentlich absurd, Gottes Auswahlkriterien, aber er weiß es ja schließlich besser als wir, oder? Er traut uns Menschen viel mehr zu als wir. Er hat seine eigenen Auswahlkriterien. Etwas, was alle diese Menschen gemeinsam hatten. Die Taten der Apostel, ja, super. Preach it! Also alles, was diese Menschen gemeinsam hatten, sie hatten eine Leidenschaft und sie kannten ihren Gott. Jemand hat mal gesagt, wenn du Organisation vertraust, dann wirst du bekommen, was Organisation machen kann. Wenn du harter Arbeit vertraust, dann bekommst du, was man mit harter Arbeit erreicht. Wenn du auf dein Charisma baust, dann bekommst du, was du mit deinem Charisma erreichen kannst. Und wenn du auf Gebet vertraust, dann bekommst du, was Gott machen kann. Ich möchte dem anfügen, alles andere braucht es auch und ist auch Gott gegeben. Es ist einfach wichtig, dass wir es an der richtigen Stelle der Prioritätenliste setzen. Und ich finde gerade das Buch Nehemia zeigt sehr deutlich, wie das alles Hand in Hand geht. Vision, Taten, Leiterschaft und eben Gebet. Das Buch Nehemia beginnt und endet mit Gebet. Insgesamt finden wir 11 Gebete in den 13 Kapiteln dieses Buches. Und die Art und Weise dieser Gebete könnte nicht verschieden sein. Es gibt kleine Stoßgebete, dann gibt es ein ganz langes Gebet. Und mir gefällt das so an Nehemia, der ist so down to earth, der ist so normal. Der betet einfach in allen Situationen und er handelt. Wie gesagt, die Umstände von Jerusalem, die lösen bei Nehemia diese tiefe Trauer oder diese tiefe Betroffenheit aus. Darum betete und erfastete er. Doch er ging auch seiner gewohnten Arbeit nach. Erst 4 Monate später fiel dem König etwas auf an Nehemia. Im Herzen hatte es Nehemia von Anfang an, dass er mit dem König sprechen will. Das lesen wir schon im ersten Gebet, im Kapitel 1, Vers 11. Bitte erhöre doch mein Gebet und das Gebet aller, die dir dienen und dich ehren wollen. Und wenn ich beim König vorspreche, dann hilf mir, dass ich ein offenes Ohr bei ihm finde. Aber es ging dann ja eben 4 Monate, bis es soweit war. Und während dieser Zeit, denke ich, hat Nehemia wirklich auch immer noch kontinuierlich gebetet. 4 Monate ist eine lange Zeit, wenn das Herz schwer ist, wenn man voller Tatendrang ist, wenn man gerne handeln möchte. Aber es ist gut, wenn wir nicht vorschnell handeln, sondern warten, bis die Zeit reif ist. Ich finde es auch interessant, dass die Initiative letztendlich dann nicht von Nehemia auskam, sondern vom König. Da brauchen wir auch immer wieder Weisheit, wann ist es Zeit zum Handeln. Und wann ist es einfach Zeit zum Warten? Solche Zeiten des intensiven Gebetes, die machen uns geistlich hellwach. Die trimmen uns richtig, die verändern uns. Was genau in dieser Zeit in Nehemia verändert wurde oder auch an der Situation, das weiß ich nicht, das sagt die Bibel nichts. Aber es war sicher eine wichtige Vorbereitungszeit. Das Gebet wirkt immer etwas zuerst in uns, bevor es durch uns etwas bewirken kann. Ich finde auch ganz interessant, 4 Monate ist fast doppelt so lang die Zeit, die Nehemia im Gebet braucht, eben diesen 4 Monate, ist fast doppelt so lang, wie er dann für letztendlich den Mauerbau 52 Tage brauchte. Und wie gesagt, das Gebet, denke ich, ist eines der großen Erfolgsprinzipien von Nehemia. Die anderen werden wir dann in den kommenden Wochen auch noch anschauen. Da geht es dann noch um Vision, um Leiterschaft und so weiter. Gleich im ersten Kapitel vom Buch Nehemia lesen wir ein Gebet. Und das möchten wir nun zusammen lesen. Wir haben das letzte Mal gesehen, dass diese Not Nehemia tief berührte und er wirklich, ja eben, fürstete und betete, aber er blieb nicht bei dieser Not stehen, sondern er brachte es zu Gott. Wir lesen sein Gebet. Ach Herr, du Gott des Himmels, du großer und ehrfurchtsgebietender Gott, du hältst deinen Bund mit uns und erweist allen deine Güte, die dich lieben und nach deinen Geboten leben. Verschließe deine Augen und Ohren nicht, wenn ich zu dir flehe. Tag und Nacht bete ich zu dir für das Leben der Israeliten. Du bist unser Herr. Ich bekenne dir, dass wir gegen dich gesündigt haben. Auch ich und meine Verwandten. Wir alle haben schwere Schuld auf uns geladen. Wir hielten uns nicht an die Gebote und Weisungen, die dein Diener Mose von dir bekommen hat. Aber denke doch daran, was du zu Mose gesagt hast. Wenn ihr mich verlasst, werde ich euch unter die fremden Völker zerstreuen. Wenn ihr aber wieder zu mir umkehrt und meine Gebote befolgt, dann lasse ich euch in euer Land zurückkehren, auch wenn ich euch bis ans Ende der Erde vertrieben habe. Ich bringe euch an den Ort, den ich erwählt habe, um dort selbst zu wohnen. Ach Herr, sie gehören ja trotz allem zu dir. Sie sind doch dein Volk, das du durch deine Macht und Stärke erlöst hast. Das ist aus Nehemia Kapitel 1, Vers 1 bis 10. Nehemia beginnt das Gebet, indem er sich zuerst bewusst macht, mit wem er redet. Herr, du Gott des Himmels, du großer und ehrfurchtsgebietender Gott. Also er macht sich bewusst, er spricht nicht mit irgendjemandem. Er spricht mit dem Gott, der das Universum geschaffen hat. Nicht mit einem limitierten Gott. Er macht sich selber klar, wen er da adressiert. Das ist eigentlich Anbetung. Anbetung ist eine Proklamation, wer Gott ist. Egal, wie wir uns fühlen und wie unsere Not ist, wir proklamieren, wer Gott ist. Er ist der König des Himmels. Und dann fährt er fort und macht sich Gottes Treue bewusst. Du stehst in unerschütterlicher Treue zu deinem Bund und zu denen, die dich lieben und nach deinen Geboten leben. Gott ist sowas von treu, das ist doch wunderbar. Selbst wenn wir untreu sind, es hat Konsequenzen, aber er ist treu. Er steht zu seinem Bund, den er mit uns gemacht hat. Dann fährt Nehemia fort und bekennt seine Schuld und die Schuld des Volkes. Ich bekenne dir, dass wir gegen dich gesündigt haben, auch ich und meine Verwandten. Wir alle haben schwere Schuld auf uns geladen. Wir hielten uns nicht an die Gebote und Weisungen, die dein Diener Mose von dir bekommen hat. Er gibt also nicht den Nachbarvölkern oder den unfähigen Leitern der Israeliten oder irgendwelchen Umständen die Schuld. Er bekennt sich mitverantwortlich für die Situation. Und dann erinnert er sich nochmals an die Verheißungen, die Gott gegeben hat. Und das sehen wir immer wieder in der Bibel. Aber denke doch daran, das sagt er zu Gott, was du zu Mose gesagt hast, wenn ihr mich verlasst, werde ich euch unter uns so bieten. Das haben wir ja vorher schon gelesen. Das ist ganz interessant. Das ist ganz ein großer Schlüssel. Wenn wir das Wort Gottes kennen, können wir Gott an seine Versprechungen erinnern. Ich glaube zwar nicht, dass Gott wirklich an seine Verheißungen erinnert werden muss, aber es macht etwas mit uns, wenn wir sagen können, hey, Gott, du hast das versprochen. Ich weiß, dass das dein Wille ist und auf deinem beharre ich. Es liegt eine total große Kraft darin, das Wort Gottes zu proklamieren und zu bebeten. Deshalb ist es auch so wichtig, dass wir das Wort Gottes kennen, es uns aneignen, es in uns lebendig halten. Suche doch gerade für deine persönliche Herausforderung, wenn du eine hast, eine Not, eine Verheißung und bringe das immer wieder vor den Thron Gottes. Du hast gesagt, du bist mein Heiler, du hast gesagt, du bist mein Versorger, du hast gesagt, du bist mein Friede. Das macht etwas mit uns, das stärkt unseren Glauben. Und dann erinnert er sich nochmal an Gottes Treue, dass er eben gesagt hat, er wird eingreifen, er wird sie zurückbringen. Und dann bittet er, bitte erhöre doch mein Gebet und das Gebet aller, die dir dienen und dich ehren wollen. Lass mich doch heute Erfolg haben und hilf, dass der König mir gnädig ist. Nehemia 1,11. Nehemia ist da recht konkret. Er will Erfolg, und zwar heute. Also es ging ja dann doch noch 4 Monate, bis er mit dem König sprach. Aber er ist da ziemlich klar. Er wusste, was er will. Eben ging es ja dann noch mal 4 Monate, bis der König bemerkte mit dem Nehemia, da stimmt etwas nicht. Der König fragte ihn, warum siehst du so übel aus? Also eigentlich denke ich, dass Gebet schön macht. Das glaube ich wirklich, in der Gegenwart der herrlichsten Person Zeit zu verbringen. Das lässt uns doch gut gehen und das strahlt sich auch aus unserem Ansehen wider. Aber Nehemia war so betrübt von der Situation seines Volkes, dass auch das auf sein Aussehen abgefärbt hat. Darum hat ihn der König gefragt, Nehemia, warum siehst du so übel aus? Und da wird eine interessante Nebenbemerkung angeführt. Nehemia war nie traurig oder betrübt oder so schlecht gelaunt in der Gegenwart des Königs. Sicher hatte Nehemia auch seine schlechten Tage, aber er ließ sich das nie in dem Sinn so anmerken. Es ging ihm immer so gut oder er hatte immer solch eine Ausstrahlung, dass jetzt dem König etwas auffiel mit dem Nehemia. Stimmt etwas nicht. Und er hat ihn danach gefragt, ja, was ist los, Nehemia? Doch bevor Nehemia antwortete, kommt nun die zweite Art vom Gebet zum Tragen. Da heißt es, ich habe gebetet. Er hat ein stilles Stoßgebet in den Himmel geschickt und bat um Weisheit, was er jetzt zum König sagen soll. Ich glaube, so Stoßgebete, ist die häufigste Art von Gebet. Das machen wahrscheinlich auch Atheisten und das ist auch gut so. Weil Gott hat gesagt, wir dürfen ihn bitten, wenn wir Hilfe brauchen. Nehemia berichtete dann dem König die Lage in Jerusalem. Des Königs Reaktion finde ich sehr interessant. Nehemia sagt ihm die Sachlage, aber der König fragt ihn dann, ja, was willst du? Er hat gemerkt, da geht es nicht nur um Information. Da brennt etwas im Herzen von Nehemia. Das geht weiter. Er möchte nicht nur informieren über die Situation, sondern er hat eine Leidenschaft, er möchte da etwas ändern. Und eben er fragt ihn, ja, was willst du denn? Und dann bringt Nehemia eine recht kühne Bitte an. Er fragt nämlich nicht nur für einen Urlaub, also eine Freisetzung als Mundschenk, er möchte auch noch Geleitbriefe. Und er sagt, schreib mir doch gleich auch noch einen Brief an den, wie hieß der, Asaf, den Forstmeister des Königs, dass er ihm genug Holz zur Verfügung stellt, um die Mauer wieder aufbauen. Und dann sagt Nehemia in seinem Bericht auch ganz klar, dass es Gott zu verdanken ist, dass der König ihm diese Bitte bewilligte. Er sagt nämlich, und der König bewilligte mir dies, weil die gütige Hand meines Gottes über mir war. Also er wusste, es war nicht sein Charisma, sondern es war eben die gütige Hand Gottes, die den König gnädig stimmte. Nehemia ging dann nach Jerusalem und betrachtete die Mauer in einer nächtlichen Inspektion. Dann begann er, die Mauer wieder aufzubauen und im Kapitel 4 lesen wir, als Sambalat und Tobia und einige andere hörten, dass die Lücken in der Mauer angefangen hatten, sich zu schließen, wurden sie sehr zornig und verschworen sich, alle miteinander hinzuziehen, um gegen Jerusalem zu kämpfen und dort Verwirrung zu stiften. Wir aber beteten zu unserem Gott und stellten gegen sie Tag und Nacht Wachen auf zum Schutz vor ihnen. Ich finde Nehemias Reaktion so genial. Wir aber beteten und sie stellten auch Waffen auf. wachen. Also er betete, aber er handelte auch. Das war bei Nehemia immer so ein Zusammenspiel. Er ließ es nicht nur beim Gebet bewenden. Das, was er tun konnte, das tat er. Aber er wusste, das reicht auch nicht aus. Wir müssen auch noch beten. Später in dem Kapitel lesen wir, dass das Volk immer noch Angst hatte vor den anderen. Und dann sagt er, fürchtet euch doch nicht vor ihnen. Denkt an den Herrn, den großen und furchtbaren Gott und kämpft für euer Volksgenossen. Nehemia 4,8. Ähnliches lesen wir auch im Kapitel 6, Vers 9. Unsere Feinde wollten uns Angst einjagen, um die Fertigstellung der Mauer zu verhindern. Das ist immer eine gute Strategie des Feindes. Einschüchterung. Aber dann sagt Nehemia, doch ich betete, Herr, gib mir Mut und Kraft. Wieder so ein total praktisches, einfaches, kurzes Gebet. Herr, gib mir Mut und Kraft. Paulus hat mehr als 500 Jahre später einen guten Ratschlag gegeben, den der Nehemia damals schon beherzigt hat. Seid fröhlich in der Hoffnung darauf, dass Gott seine Zusagen erfüllt. Bleibt standhaft, wenn ihr verfolgt werdet, und lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Das hat der Nehemia in Praxis umgesetzt. Immer wieder hat er gebetet. Kurze oder lange Gebete, wie gesagt, 11 Gebete in den 13 Kapiteln. Und da werden so die verschiedenen Gebetsstile auch so klar deutlich. Herr, hilf, oder dann eben irgendwie ein langes Gebet. Es geht ja eben nicht um die Länge oder das, wie wir beten, sondern einfach diesen engen Kontakt mit Gott. Und das ist bei im Buch von Nehemia so gut ersichtlich. Das Gebet war wie der Tank, wie das Benzin im Tank von Nehemia. Es war seine Triebfeder. Gebet hat nämlich nicht so viel zu tun mit dem, was wir machen oder tun, sondern wer wir sind und wer unser Gott für uns ist. Gebet hat viel mehr zu tun mit, in welcher einer Beziehung stehen wir mit Gott. Ein Gebetsleben oder ein Leben voller Gebet ist viel mehr als am Morgen pflichtbewusst seine stille Zeit abzuhalten. Ein Gebetsleben ist ein Leben, das in konstanter Verbundenheit mit Gott gelebt wird. Das heißt, den Tag mit ihm beginnen, den Tag mit ihm beenden und zwischendurch auch mit ihm in Kontakt bleiben. Immer in Zwiesprache mit Gott zu sein. Das sehen wir nicht nur im Leben von Nehemia. Auch David pflegte so ein intensives Gebetsleben. Er sagte, in aller Frühe bringe ich mein Gebet wie ein Opfer vor dich und warte sehnsüchtig auf deine Antwort. Dann im Psalm 119, Vers 164 sagte, dass er 7-mal am Tag Gott lobt, weil seine Satzungen so gut sind. Dann geht es noch weiter, im Psalm 109, Vers 4 sagt er, ich aber bin stets im Gebet. Also das kontinuierlich, immer im Gebet mit Gott, im Gespräch mit Gott zu sein. Von Daniel lesen wir, dass er 3 fixe Gebetszeiten pro Tag strikte einhielt, aber ich bin mir ganz sicher, dass er auch zwischendurch einfach mit seinem Vater im Himmel gesprochen hat. Und auch Jesus hatte ein intensives Gebetsleben. Jesus, der ja selber Gott war, allmächtig, er hätte es eigentlich gar nicht nötig gehabt in meinen Augen, dass er beten muss. Aber bevor er seine Jünger erwählt hat, lesen wir im Lukas 6, 12, hat er eine ganze Nacht gebetet. Und in Markus 1, 35 heißt es, früh am Morgen, als es noch völlig dunkel war, stand Jesus auf, verließ das Haus und ging an einen einsamen Ort, um dort zu beten. Jesus schätzte die Einsamkeit mit seinem Vater im Himmel. Das finde ich so schön.
Sorry, das ist jetzt falsch gewesen. Zurück.
Ist ja gleich, jetzt haben wir halt das schon zu rühren. Egal. Die Jünger haben etwas in dem Gebetsleben von Jesus gesehen, was sie anmacherlich gemacht hat. Das wollten sie auch. Ich finde das so interessant. Sie haben nicht gesagt, Herr, lehre uns Kranken zu heilen. Oder Herr, lehre uns prophetisch zu reden. Oder irgend sonst was Spektakuläres. Sie haben die Bitte gehabt, Herr, lehre uns beten. Das war ihre Bitte. Herr, lehre uns beten. Ich glaube, sie haben erfasst, dass alles andere sich im Gebet verwurzelt ist. Dann hat ja Jesus eben das Vaterunser auf diese Bitte hin gelehrt. Aber es war nie seine Idee, dass wir einfach dieses Gebet auswendig lernen und dann vor uns her sagen. Das finde ich auch, sagt er gerade so gut noch in Matthäus 6, 7, bevor er das Vaterunser gelehrt hat, hat er gesagt, wenn ihr betet, sollt ihr nicht plappern wie die Heiden. Oder wie es die neue Genfer übersetzt, wenn ihr beim Beten sollt ihr nicht leere Worte aneinander reihen. Also es geht nicht um Worte, es geht um das Herz, es geht um das, was wir im Herz spüren und mit Gott uns einmachen. Deswegen können wir auch schweigend beten, weil Gott auf das Herz schaut. Beten ist immer und überall möglich. Aber natürlich ist es gut und auch nötig, denke ich, dass wir uns eine bestimmte Zeit am Tag reservieren, speziell fürs Gebet. Das habe ich ja mit diesen Bällen verdeutlichen wollen. Dass wir einfach sagen, diese Zeit gehört jetzt Gott, die nehme ich mir jetzt einfach, um mit ihm allein zu sein. Wie das aussieht, sieht, das ist ja jeder frei, am Morgen, am Abend, irgendwann. Aber es ist gut, wenn wir uns eine Zeit nehmen, wo einfach Gott an erster Stelle steht. Aber das heißt, wie gesagt, natürlich nicht, dass wir nachher nicht mehr mit ihm sprechen. Logischerweise wollen wir die ganze Zeit mit ihm in Verbindung sein. Und das habe ich ja mit dem Wasser deutlich gemacht. Sicherlich geht es euch auch so. Manchmal begegnet man Menschen auf der Straße, die sehen so problembeladen aus. Dann betet man doch einfach für die Leute. Ich meistens im Stillen oder eigentlich bis jetzt fast immer nur im Stillen. Aber es ist auch gut, wenn wir die Inspiration vom Heiligen Geist haben. Fragen, komm, man beten mit ihnen. Aber einfach so, das ständige in Verbundensein mit Gott, wir bringen ihm das, was uns gerade beschäftigt. Und ich muss sehr, sehr oft Gott einfach danken. Ich weiß nicht, wie oft ich am Tag einfach sage, Vater, ich danke dir, weil ich es so nicht fast selbstverständlich finde, wie gut es uns geht. Wie beschenkt wir sind. Wie reich wir sind. Und wir alle haben uns wahrscheinlich angewöhnt, vor dem Essen zu beten. Aber gerade da finde ich das noch recht heikel oder gefährlich, dass wir einfach so ein Sprüchlein sagen. Also ich muss zugeben, mir ist es auch schon so gegangen. Haben wir jetzt schon gebetet fürs Essen oder nicht? Das läuft dann irgendwie so automatisch ab und das finde ich schade. Darum versuche ich auch immer mal wieder ganz anders zu beten, fürs Essen zu danken. Ganz konkret, danke für die Spaghetti, danke für den Salat. Oder für die Menschen, die dafür gearbeitet haben oder was auch immer. Wir haben ja da viel Fantasie und total viel Freiheit. Oder mir fallen auch immer wieder Namen ein, für die ich dann einfach bete. Manchmal weiß ich nicht mal, wer diese Person ist. Ich habe auch schon mal gegoogelt, wer ist das eigentlich, für die ich da jetzt doch schon öfters mal gebetet habe. Und ich finde das so interessant, dass der Heilige Geist uns einfach inspiriert. Für Leute zu beten, die er jetzt vielleicht gerade etwas machen möchte oder so. Das ist doch super, wenn wir einfach dem Raum geben. Oder beim Autofahren, das ist doch super, wenn wir diese Zeit nutzen. Oder an der Kasse, vorne und hinten können, wenn wir warten müssen. So tote Wartezeiten, die sind doch super, wenn wir die mit Gebet füllen. Da können wir für die Menschen vorne oder hinter uns beten oder was auch immer. Einfach so das ständige in Verbundenheit mit Gott sein, das finde ich so interessant. Und da können wir den Heiligen Geist bitten, dass er uns kreativ macht und uns zeigt, wie wir solche tote Zeiten mit seinem Geist, mit seinem Leben füllen können. Ich verrate euch noch ein Geheimnis. Ich habe mir angewöhnt, abends, wenn ich meine Antifalten-Nachtcreme einstreiche, dann bete ich für Gottes Braut, dass sie ohne Runzeln und Falten sein soll. Natürlich nicht nur mich und meine Haut, sondern seine universelle Gemeinde. Aber das hilft mir, dass so solche kleinen Aufhänge, dass ich da dahinter stehe und da bete. Also nun zurück zu Nehemia. Ich habe dieses Buch in unseren Ferien durchgelesen. Ist keine große Leistung, sind ja eben wie gesagt nur 13 Kapitel und liest sich echt spannend, fast wie ein Krimi. Also diese Abschnitte mit den vielen Namen, die sind nicht so interessant. Aber das Gebet zieht sich wirklich wie ein roter Faden durch das Leben und somit auch durch das Buch von Nehemia. Sein Handeln geschah immer auf dem Fundament des Gebetes. Das bildete in Nehemia eine Einheit. Nehemias Alltag war geprägt von Gebet. Was immer er tat, tat er ganz natürlich im Gespräch mit Gott. Für Nehemia war Beten wie Atmen. Was auch immer geschah, was auch immer ihn bewegte, immer brachte er es zuerst zu Gott. Gebet war für Nehemia nicht eine Tat, sondern eine Lebenshaltung. In ganz unterschiedlichen Situationen erleben wir, wie er sich an Gott gewandt hat. Und dabei fällt auf, dass Nehemia immer die Größe Gottes vor Augen hatte und nicht die Größe der Not. Er wusste immer, Gott macht das schon richtig. Gott hat das schon im Griff. Gott sorgt schon für mich und meine Leute. Und jetzt kommt eben das. Für mich ist Nehemia auch ein Beispiel dafür, wie er das in Einklang brachte. Martin Luther hat gesagt, bete so, als würde jedes Arbeiten nichts nutzen und arbeite so, als würde jedes Gebet nichts nutzen. Und das hat Nehemia richtig verkörperlicht. Er hat gebetet und er hat gearbeitet. Das ging richtig Hand in Hand. Wenn ich eine Charakteristik von Nehemia herausstreichen müsste, dann wäre es aber trotzdem nicht das Handeln, sondern es wäre trotzdem das Gebet. Es beeindruckt mich, wie er immer wieder einfach sagt, hilf mir oder ich betete. Immer wieder ist er im Gespräch mit Gott. Das finde ich echt ein Vorbild. Ich möchte mich daran orientieren. Ich bin eher so der Macher, fahre schnell mal rein und mache irgendetwas und bete dann im Nachhinein. Vielleicht auch, Herr, sagen es jetzt noch oder so. Und da ist es gut, wenn das umgekehrt läuft. Wenn wir spüren, was ist wirklich dran von Gott und einfach das machen. Ich fasse ganz kurz zusammen. Nehemia war ein Mann, der wusste, dass er als Person einen großen Unterschied machen kann. Und er wusste, dass dies nur durch Gott und also durch Gebet möglich ist. Er betete in allen möglichen und unmöglichen Situationen und Gebet war eine Triebfeder von ihm. Wir haben gesehen, dass immer Nehemias Antwort Gebet war. Was immer auch er ihm gegenüberstand, immer waren es Gebete, die er zuerst anbrachte. Kurze, lange, egal, stille, große, laute. Er war einfach immer im Gespräch mit seinem Gott. Und wir haben auch gesehen, dass David und Daniel und auch Jesus, um nur einige zu nennen, auch im konstanten Gebet waren. Gebet ist ein Schlüssel. Gebet ist sowas von wichtig. Aber ich möchte da jetzt nicht irgendwie eine Last auf uns legen. Ich denke, Gebet ist auch sowas von Schönes. Gebet ist sowas von Befreiendes. Also ich denke manchmal, wie gut ist das einfach, wenn ich gerade warten muss oder so. Ich bin nicht so der geduldige Typ. Dann denke ich, ja super, ich kann doch beten. Das macht mir das Warten doch so viel einfacher. Weil es ist einfach schön, mit Jesus zu sprechen. Also Gebet ist nicht etwas, das uns auslaugt. Gebet ist etwas, das uns beflügelt. Und ich möchte auch abschließen mit dem Empfinden, das ich eigentlich jetzt schon ein paar, vielleicht sogar schon Monate mit mir trage. Ich denke, Gott sucht echt Beter. Ich denke, Gott möchte nochmals etwas Großes tun und wir leben in wirklich entscheidenden Zeiten. Und Gott möchte eine Gebetsarmee aufstellen. Gott sucht Menschen, die in den Riss stehen. Und dazu braucht es Gebet. Ich will damit nicht sagen, dass der souveräne Gott auf unsere Gebete angewiesen ist. Aber Gott hat sich nun mal entschieden, dass er sich bitten lassen will. Dass er mit uns zusammenschaffen will. Und er sucht Menschen, die sich mit ihm eins machen, mit seinem Anliegen. Und ich bin dran am Lernen und ich möchte immer mehr mich verpflichten für dieses Gebet. Verpflichten, hier bin ich, Herr, ich will treu sein im Gebet. Nicht nur treu, sondern ich glaube und erwarte, dass du etwas Großes tust. Ich will in den Riss treten für meine Familie, für das Volk hier, fürs Wallis, für unsere Gemeinde. Weil ich glaube, dass mit Gebet etwas Großes freigesetzt wird. Und wir als Gemeinde, ich finde es so schön, unsere Dienstagabend, jeden zweiten Dienstag haben wir ja hier die Möglichkeit fürs Gebet. Da kann man kommen und gehen, wie man will. Man muss nicht die ganze Zeit hier absitzen. Und das ist so gut, wenn wir zusammenstehen und beten. Oder auch vor dem Gottesdienst, Viertel ab neun sind wir oben und beten, wenn ihr euch da anschließen wollt. Herzlich willkommen. Wir wollen einfach den Thron bestürmen und erwarten, dass Gott etwas Großes tut. Mit der wunderschönen Verheißung, heute habe ich mit der Technik nicht so. Mit der wunderschönen Verheißung aus 2. Korinther 17, muss ich das machen? Jetzt, oder? Genau. Möchte ich schließen. Wenn mein Volk, über dem mein Name genannt ist, sich demütigt und sie beten und suchen mein Angesicht und wenden sich ab von ihren bösen Wegen, werde ich es vom Himmel her hören und ihre Sünden vergeben und ihr Land heilen. Ich lese es gerade nochmal. Wenn mein Volk, über dem mein Name genannt ist, sich demütigt und sie beten und suchen mein Angesicht und wenden sich ab von ihren bösen Wegen, werde ich es vom Himmel her hören und ihre Sünden vergeben und ihr Land heilen. Das wollen wir doch. Ein geheiltes Land, wiederhergestellte Beziehungen, Menschen, die gesund werden an Leib, Seele und Geist, Menschen, die diesen wunderbaren König kennenlernen und ein Leben in Freiheit und Liebe zu ihm leben können. Für das lohnt es sich, Zeit zu investieren. Für das lohnt es sich, in den Christ zu treten. Hey, und ich freue mich, wenn das mal so richtig losgeht. Wenn unser Land geheilt wird, wenn der König kommt. Dafür möchte ich jetzt noch beten und dann schließt danach Sabine noch ab, den Gottesdienst mit Informationen und so. Herr, du bist ein wunderbarer König und ein herrlicher Heiland. Herr, und du hast dies alles gegeben, das haben wir heute gefeiert im Abendmahl. Du hast es dich etwas kosten lassen, uns zu retten. Danke dir, Jesus, einfach für das Opfer, das du gebracht hast. Und nicht nur für uns, sondern für all die Menschen hier in Brieg und Umgebung, für unsere Familien. Herr, du hast einen Preis gezahlt und wir wünschen uns einfach, dass dein Schmerzenslohn dir ganz zuteil wird. Herr, dass die Menschen gerettet werden, dass unser Land geheilt wird, dass du Einzug halten kannst, Jesus. Dass du als König geviert wirst, dass du gross wirst, dass dein Name herrlich wird. Weil du so würdig bist, weil du so herrlich bist. Vater, ich bete dich immer wieder, gib uns einen Gebetsgeist. Hilf uns aus unserer Trägheit raus und mach unser Herz brennend, wie das Herz von Nehemia brennend war. Herr, dass wir Zeit mit dir verbringen. Herr, dass wir deinen Herzschlag hören. Dass wir uns von dir anstecken lassen. Herr, dass wir Gebetsstreiten sind, die lange einnehmen. Danke, dass du verheißen hast, wenn wir beten und uns demütigen, wirst du unser Land heimsuchen. Danke, dass es du tun wirst, Herr. Wir freuen uns über dein Werk und über das, was du noch tun wirst, Herr. Alle Ehre gehört dir, Jesus, du wunderbarer Heiland. Preisig dir, Herr. Halleluja. Amen.